Ach, mir brennt der Lorenz auf den Pelz.
Wer ist denn der Lorenz?
Der Lorenz steht oben am Himmel und knallt mit voller Güte auf mich. Ich habe mich mit Sonnenschutzstufe...
Die Sonne, 50, die kann auch keinen Männernamen haben.
Doch, der Lorenz, dass du das wieder nicht kennst. Mit Sonnenschutzmittel 50 habe ich mich wieder komplett eingeschmiert. Und jetzt zerfließe ich hier. Ich fließe dahin, das ist Wahnsinn. Aber ich war heute Morgen um 8 schon im Meer schwimmen.
Ja, da bin ich in der Tat sehr neidisch. Also das ist eine Frechheit. Also Buschi ist auf Mallorca, aber wissen das die Leute eigentlich?
Weiß ich nicht, ist ja nicht so
wenn
wichtig.
Wenn ihr ihn besuchen wollt, Adresse ist? Sagt er nichts.
Ich reagiere nicht auf jede Frechheit. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich bin ja die Ruhe selbst geworden. Das ist ja schon vielen Leuten aufgefallen.
Ja, egal. Aber sonst geht es dir gut. Du sahst gestern sehr erholt aus. Einen Bild, was du da in deiner Story hattest.
Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Das muss jetzt auch sein. Ich hatte meine eigene EM nochmal am vergangenen Wochenende. Da brauchen wir aber jetzt an dieser Stelle noch nicht näher drauf einzugehen, aber das war für mich die EM des Jahres. Und jetzt brauche ich aber wirklich nach dem wirklich Produktionsstress. Ich will hier nicht immer rumjammern, ich brauche Zeit für mich und ich muss rausfinden, wohin die Reise geht. Ich bin echt platt. So, wollen wir den anfangen?
Hast du gehört,
Sport?
Kretsche? Er sucht wieder.
Den habe ich ja getroffen, habe ich ja schon gesagt. Der war ja wie du auch bei einer Liga für sich, Staffel 5.
Das war wieder toll. Aber um schon mal, wir verraten noch nichts, aber um schon mal anzuteasern, jetzt mal ganz ehrlich, wie positiv überrascht warst du von meiner sportlichen Leistung bei einer Liga für sich? Wenn du mal ganz ehrlich bist.
Ja, das war, also für jemanden...
Merkt ihr? Ihm fehlen schon die Worte.
Nein,
weil
für
er will
jemanden,
nichts
der so,
Nettes sagen, aber er müsste
nein, der
eigentlich.
So, für jemanden, der so ist wie du, auch was den Trainingsstatus betrifft, war das gut. Aber wir dürfen jetzt wirklich nichts verraten.
Ja, egal.
Wir haben alle Folgen im Kasten, 10 reguläre Folgen, 2 Best-ofs, ab 8. November bei Sky.
Also du bist glücklich, dass du im Urlaub bist. Ich bin glücklich, wenn einer der größten Künstler unserer Zeit sich hier einschaltet. Bitte. So. Was machen wir als erstes? Bleiben wir beim Fußball oder sollen wir erstmal alles andere? Also Moment, jetzt, das habe ich völlig vergessen. Frank, die deutsche Twitter-Gemeinde macht sich Sorgen. Angeführt von den Steißbeinen.
Wieso,
deutsche Guardiola hat mir explizit geschrieben, ich soll bitte mal nachfragen, ob bei dir alles in Ordnung ist. Und ich habe versprochen, das in dieser Folge des Lauschangriffs zu tun.
Okay,
geht's dir gut?
Ja, handeln wir das kurz ab. Du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt. Ich habe einfach, ich hatte ja Markus Söder kritisiert wo man deutlich erkennen konnte, wenn nur noch parteipolitische Interessen
wichtig sind. Ja, ich fand das frech. Ich finde das nicht in Ordnung. Der kann sich nicht öffentlich über den Laschet lustig machen. Das ist ja immer noch die Schwesterpartei.
Wie gesagt, er hatte ja gesagt, Laschet gewinnt das erste Triell deutlich. Da habe ich gesagt, Herr Söder, bitte. Dann hat Herr Lauterbach eine Schimpftirade in Richtung Laschet gelassen. Und mir ist das ja, ich habe ja in keiner Form weder gegen Söder noch gegen Lauterbach meine politische Gesinnung kundgetan, sondern mich nervt natürlich genauso, wenn jetzt ein Karl Lauterbach wie ein Verrückter da ballert. Und übrigens tut er das nur, weil das ist ja ein sehr vernünftiger Mensch normalerweise. Er tut das natürlich auch nur, weil gerade Wahlkampf ist, weil so schlimm war die Reaktion von Armin Laschet übrigens nicht. Und er hat damit übrigens nicht das Gesundheitswohl der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Und so kam es eben rüber. Das habe ich dann auch geschrieben. Und jetzt passierte Folgendes. Da siehst du übrigens, wie Twitter tickt, vielleicht auch so von der politischen Richtung. Wenn du gegen Söder, was heißt gegen Söder, wenn du sagst, Herr Söder, bitte, wirst du gefeiert aus einer bestimmten Ecke bis zum geht nicht mehr. Erdreistest du dich aber zu sagen, Herr Lauterbach, es reicht jetzt, dann bist du der Antichrist in dieser Ecke. Und das ist so geil. Und dann habe ich es ja auf die Spitze getrieben und habe so ein bisschen, ich weiß, Ironie funktioniert in Social Media nur schwierig.
Das ist schwierig.
Aber ich habe es mit zwei Tweets eigentlich so deutlich gemacht, weil sie sich total widersprochen haben. Und dann waren die Reaktionen so geil. Und daran siehst du übrigens, es tut mir jetzt echt leid, ich kann natürlich nicht alle Twitterer über einen Kamm scheren. Aber wie viele Leute sich für besonders schlau halten, aber total verbohrt und dämlich sind. Es tut mir leid, ich muss das mal so deutlich sagen, weil die Reaktionen, also ich habe dann zum Beispiel, ich habe es ja auf die Spitze getrieben, ich habe ja einfach Unsinn, irgendwas dann getwittert, um das weiter zu provozieren.
Ja, ich fand
dann,
auch, das war ganz normal, so deine Tweets
genau,
eben,
dann,
wie die
und
so
dann
inhaltlich sind.
Pass auf.
Unsinn.
Was war das? Andorra schlägt San Marino 2-0, Arminia Bielefeld wird deutscher Meister und pass auf uns, um es auf die Spitze zu treiben, um einfach mal zu gucken, was passiert, bin ich dann zum Flat Earther geworden und habe geschrieben, weißt du, wie man das schon mal sagt, wenn dir einer sagt, ja, Champions League gewinnt Bate Borisov, dann sagst du, ja, und die Erde ist eine Scheibe. Und ich habe einfach getwittert, die Erde ist eine Scheibe. Und was dann kam, war so geil. Und das, Schmizo, pass auf, wir können es an der Stelle übrigens beenden. Und
ja, also,
darauf,
um es kurz zu machen, du bist bald wieder weg bei Twitter. Habe ich
nein,
das richtig
aber,
verstanden?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe es einfach nur, früher hätte man gesagt, vielleicht einfach ein paar Leuten mal den Spiegel vorgehalten. Und damit war gut, weil es ist so leicht, du hältst das Stöckchen hin und alle springen drüber. Ich mache mich da ja selbst auch gar nicht von frei.
Ja,
aber
das ich bin da auch nicht gut, muss ich auch sagen. Ich bin leider auch ein Stöckchenspringer, aber ich versuche es zu vermeiden.
Aber das war, komm, also
aber
ganz
du, also
unlustig
es geht,
war
es geht dir
nicht.
Gut. Es geht dir gut, um der Twitter-Gemeinde ihre Sorgen
Ich habe doch auch noch geschrieben, Karl Lauterbach und Armin Laschet sind die Steißbeine.
Richtig, stimmt, das habe ich auch.
Also,
ja, wer weiß. Vielleicht, nee, der Laschet ist nicht lustig genug.
Nein, aber.
Vor allem lacht der ja immer an der falschen Stelle.
Ja, pass auf, Schmizo, was ich tatsächlich ganz gerne hätte in diesem Podcast, weil sonst führen wir hier eine Diskussion, die hat mit Sport nichts zu tun. Lass uns nicht unsere Einstellung und politische Gesinnung jetzt so als Wahrheit darstellen. Es ist auch übrigens nur eine Einstellung und Meinung. Das müssen wir genauso sagen. Wir haben ja auch nicht in allen Punkten die gleiche, aber wir müssen es genauso sagen, wie wenn wir über andere schimpfen, die ihre
Nein, hast du völlig recht. Es ist nur eine, es ist halt die richtige, aber es ist nur eine.
Das genau, und abschließend zu dem Thema, bildet euch eure Meinung, versucht sie euch möglichst breitflächig zu bilden, aber geht wählen, das ist ganz wichtig. Das ist das, was entscheidend ist. Das ist ein Recht, das ist meiner Meinung nach auch eine Verpflichtung und ich bin so froh, dass wir das hier haben, auch wenn es Menschen gibt, die ja mittlerweile wirklich glauben, wir leben in einer Diktatur. Nein, Leute, es ist überraschenderweise nicht so, aber geht wählen, geht nach eurer Fasson wählen und dann kommt am Ende in einer Demokratie ein Ergebnis raus und dann schauen wir mal, was die politischen Parteien daraus machen. Punkt.
Alles Weitere dazu bitte bei Toni Kroos im Podcast anhören. Es gibt Parteien, an die verschwendet man eine Stimme. Das möchte ich in dem Fall schon noch ergänzen. Ihr seid alle clever genug, um zu wissen, wer gemeint ist, selbst wenn ihr euch den Toni Kroos Podcast nicht anhört.
Yeah. Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein,
und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
ich hatte ja neulich,
war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und
Es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
auch. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Und damit zum Tennis.
Tennis machen wir, ja, finde ich ja gut. Habe ich viel geguckt.
Und ich habe gestern...
Heute Nacht sind Angie Kerber und Gojovcic, ist glaube ich auch ausgeschieden, ne?
Ja, Kerber leider. Eigentlich gestern Abend, das lief, das ging an gegen das Fußball-Länderspiel schon. Ich habe mich dann für Tennis entschieden, weil das Fußballspiel entschieden war. Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Kerber, nicht gut gestartet, sah nicht so super aus, 4-2 zurück im ersten Satz, dann macht sie 4 Spiele in Folge, holt sich den Satz, da habe ich gedacht, okay, gegen diesen Flo da, diese Leila Fernandez aus Kanada, die super spielt, also wirklich ganz, ganz großartig, die hatte auch schon die Osaka aus dem Turnier genommen, und dann war Kerber 4-2 vorn im zweiten, und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, komm Angie, das ist das Viertelfinale. Und dann hat die Kleine, die Fernandez, aufgespielt, dass ich hier wirklich, mir sind schon hin und wieder so die Augen ein bisschen zugefallen. Dann habe ich mich hier, ist kein Witz, abends im Bett aufgesetzt. Ich habe mich aufgesetzt und habe fasziniert zugeschaut. Denn was ab dem Moment Leila Fernandez gespielt hat, was denn?
Das machen wir bei alten Leuten so, ne? Die werden auch mal aufgesetzt im Bett, damit sie sich nicht wundern.
Zu dem Thema kommen wir vielleicht ganz gegen Ende des Podcasts noch. Da möchte ich dir auch mal ein paar Sachen zu erklären.
Aber es tut mir leid. Also, ich habe mich im Bett dann aufgesetzt.
Ja, weil, pass auf. Das ging mir übrigens auch mit 22 schon so. Wenn ich spät abends oder dann irgendwann sogar schon in der Nacht liege und Fernsehen gucke, dann gehen einem die Augen schneller zu, als wenn man sich aufsetzt. Ja, das hat tatsächlich mit dem Alter nichts zu tun. Ja. Aber du gehörst ja zu der Fraktion, die sagt, wenn jemand über 40 oder 45 ist, dann sperrt ihn am besten weg, dann ist er alt, dann hat er nichts mehr zu suchen auf diesem Planeten.
Genau,
ich gehöre ja zu der Fraktion, die sagt, manchmal sollte man vielleicht Leuten, die schon ein bisschen was erlebt haben, auch zuhören. Aber dazu kommen wir vielleicht gegen Ende des Podcasts.
Ja, okay.
So, die Leila Fernandez spielt ein Tennis, das man normalerweise sagen würde, okay, jetzt ist alles möglich. Also Barbara Rittner hat bei Eurosport dann auch gestern gesagt, so ähnlich wie Alcaraz mit seinem Sieg gegen Tsitsipas, als Becker sagte, a star is born, sagte Rittner gestern über Leila Fernandez, a star is born. Ich weiß halt nur nie beim Frauentennis, da fehlt mir ganz oft bei ganz vielen die Konstanz wirklich. Ne? Dann sind die 2-3 Matches oder vielleicht sogar auch mal ein Turnier, gehen die ab wie eine Rakete und dann ist plötzlich wieder weg. Ne?
Ja, ich bin da ja hin und her gerissen. Ne? Einerseits finde ich auch, ganz ehrlich, da brauchen wir uns nicht, also ich finde, die letzten knapp 20 Jahre Männertennis waren einfach deutlich geiler als die davor, weil diese großen drei so, das war einfach, und vielleicht nehmen wir Andy Murray noch dazu, aber das war einfach so herausragend und was das für eine Sensation war, wenn die mal einer geschlagen hat, so, ne? Das fehlt im Frauentennis komplett, bin ich bei dir. Trotzdem gab es eigentlich ja nur Serena Williams in den jüngeren Jahren, ne? Früher natürlich Steffi Graf.
Ja,
und
gut,
so,
also Serena Williams, die Dominanz von Serena Williams ist jetzt übrigens auch 3-4 Jahre her.
Genau, genau, das gab's mal, aber du hast völlig recht. Man hat so oft so, oh Mann, guck mal, was die in dem Alter schon spielt. Und dann ist es ein paar Jahre später, manchmal sind es ja auch ganz, menschlich natürliche Sachen wie eine Schwangerschaftspause oder so. Das hat auch schon große Karrieren
gestoppt. Ja, aber jetzt gehst du wieder weit. Das war jetzt in ganz wenigen Fällen so. Es war einfach eine größere Ausgeglichenheit, keine dominante Spielerin mehr wie früher eine Navratilova, wie früher eine Graf, du hast Serena Williams angesprochen. Das ist ja auch eine Frage, wie man das betrachtet. Man kann das ja durchaus auch positiv sehen. Du hast keine Ahnung vor so einem Turnier, wer das gewinnt. Jetzt haben alle gesagt, okay, die Barty hat gegen die Jungen, die Fernandes wird übrigens heute 19, Gratulation, gegen die Jungen hat die eine Chance, weil die ein sehr variables Spiel hat, immer wieder mal Tempo variiert, auch nochmal einen Slice einstreut, so, Barty ist auch schon raus, ja. Also ich bin sehr gespannt, wer jetzt bei den Frauen.
Gegen wen ist die rausgegangen? Hab ich
Shelby, eine Amerikanerin, relativ.
Das, aber da also, bin ich auch nicht. Aber die Leila Fernandes, also das könnte ein Name werden, der sich lohnt zu merken, habe ich jetzt bei dir rausgehört.
Ja, also wir haben ja mit Coco Gauff zum Beispiel,
das andere
haben wir da jemanden, die aber auch früh rausgegangen ist, ich glaube in der zweiten Runde. Die ist eine, auf die man sicherlich perspektivisch gucken muss, aber ich glaube tatsächlich, die Leila Fernandes auch, weil die wirklich, die hat im dritten Satz, die hat alles getroffen. Also das war Wahnsinn. Immer wenn du gedacht hast, okay, Punkt Kerber, dann kam das Ding nochmal zurück, hinten in die Ecke, auf beide Linien. Ja? Ja. Seiten aus und Grundlinie. Das war Wahnsinn. Und mit einem Tempo. Und die ist auch so, die musst du gern haben, wenn du die spielen siehst. Die ist so, die weiß, das Publikum mitzunehmen, ohne das auf eine Art und Weise zu machen, dass die gegenüber, also in dem Fall gestern Angie Kerber, da irgendwie blöd dargestellt wird oder sich drüber aufregen muss. Man hat das auch nach dem Spiel gestern gemerkt. Das war echt eine ehrliche Freude für die Kleine. Ich sag jetzt mal die Kleine, das soll nicht anmaßend drüber kommen. Durch Angie Kerber auch, die übrigens auch ein klasse Turnier gespielt hat. Ich weiß noch, wir haben sie schon fast aus dem ganz großen Tennis-Zirkus verabschiedet, Schmizo, weißt du noch, vor einem halben Jahr?
Ja, absolut, absolut.
Und sie
aber
hat,
Wimbledon war die große Rückmeldung, genau. Ne? Und jetzt ist
es ging
ob wirklich
nochmal
ein Grand Slam dazukommt. Ja, genau, Bad Homburg, sensationelles Vorbereitungsturnier, aber ob nochmal ein Grand Slam dazukommt, ist sehr fraglich, aber grundsätzlich ist sie wieder, man kann sich wieder Hoffnungen machen, zumindest richtig geile Matches von ihr zu sehen, ich sag's mal so.
Ja, und sie hat ja wirklich das Fähnchen der deutschen Frauen quasi alleine hochgehalten bei den US Open. Ansonsten war da nicht viel. Wir werden da sicherlich nächste Woche auch drüber sprechen. Dann wissen wir, wer das Ding gewonnen hat. Bei den Männern etwas, was es seit Wimbledon 97 nicht mehr gegeben hat. Drei deutsche Männer im Achtelfinale. Das waren 97, Becker, Stich und Kiefer in Wimbledon.
Ach, Kiefer. Ich hätte jetzt gedacht Haas, aber das war okay.
Nikola Kiefer,
aha, ja.
Und jetzt ist ja leider, Gojovcik ist raus. Jetzt
und Zverev, ne?
Genau, ja, genau. Otte kommen wir gleich noch zu und Zverev. Gojovcik gegen den neuen heißen Scheiß im Männertennis, das ist wirklich Alcaraz, der Spanier, 18 Jahre jung. Ja. Hast du das Ding gegen Tsitsipas gesehen, das Spiel?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Leck mich am Arsch. Ich habe gedacht, okay, der braucht wirklich einen Waffenschein. Im fünften Satz hat der Dinger da reingekeult. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist alles kaputt. Ball, Boden, Schläger, Wand, wo das Ding einschlägt. Wahnsinn. Und er hat
wirklich. Er hat ja so eine Peitsche, okay.
Wahnsinn.
Das fand ich bei Gojovcik. Ich habe den gegen den Laxonen gesehen. Also den ersten Schweizer. Satz verliert, wenn ich richtig bin. Und dann aber drei gewinnt. Und der war so. Im ersten Satz dachte ich, der hat immer Riesenschwierigkeiten, seinen eigenen Aufschlag, er muss häufig über Einstand, es ist gefühlt immer Break-Gefahr, aber das hat sich dann sehr schnell gedreht und der ist ja jetzt nicht einer, der durchtrümmert, aber der ist halt sehr nervig für den Gegner zu spielen, der Gojovcik. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der Laxon wurde immer genervter, je länger dieses Match ging und so hat er sich dann gezogen. Ja, war cool zu sehen, aber für Gojovcik war das ja ein absoluter Ausreißer schon nach oben, muss man sagen. Ne?
Ja, ist ja jetzt auch einer, der kann das alles nur machen, weil ein Freund seines Vaters ihn unterstützt oder so. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Also das ist alles schwierig. Und er hat natürlich das höchste Preisgeld seiner Karriere jetzt mit dem Erreichen des Achtelfinals. Und er hat auch übrigens gegen diesen Alcaraz, hat er wirklich nur in 5 verloren, weil am Ende wirklich die Muskulatur nicht mehr mitgemacht hat. Der hat 2-1 Sätze geführt. Ja? Der hat 2-1 Sätze geführt. Und dann, wenn du gegen Alcaraz nicht mehr richtig rennen kannst bei dem Tempo, was der spielt, dann hast du keine Chance. Und die letzten Sätze gehen auch 1 und 0 an den Spanier. Aber trotzdem, Gojovcik spielt ja fast immer gerade, also so wie das im Tennisunterricht, in der Tennisschule lernst, ganz gerade Schläge sauber durchschwingen, der hat ja nichts von diesem, wenn du den Alcaraz siehst, da denkst du, okay, der hat einen Revolver und spielt im Rückhandgriff die Vorhand. Das ist übrigens kompletter Wahnsinn. Ja, Ja. Das ist Wahnsinn, aber für Gojovcic war das auf jeden Fall, also Riesenkompliment, war das wirklich ein toller Erfolg und ein richtig schönes Turnier. Und das Gleiche gilt für Oscar Otte, von dem viele gar nichts gehört haben, das schlamperte Genie, der aber auch sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und der spielt jetzt gegen Berrettini. Der hat schon zwei Italiener rausgehauen, zuletzt Andrea Seppi. Jetzt spielt er gegen Berrettini, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber was ich geil finde, der sagt nicht, oh geil, ich bin im Achtelfinale und jetzt mal gucken, was geht. Sondern er sagt, natürlich will ich den schlagen, jetzt will ich auch mehr. Das finde ich gut, das ist ein weicher Faktor, der passt.
Ja.
Hast du von Oscar Otte ein bisschen was gesehen?
Nee, ich glaube in der Tat, leider, das habe ich nur mitbekommen, aber ich glaube, nee, von dem habe ich, glaube ich, leider noch gar kein Match
Über gesehen. 240 km/h. Der hat den schnellsten Aufschlag bisher im Turnier gespielt. Über
das sind
43 oder 44 km/h.
Das sind ja Andy Roddick-Regionen.
Und er sieht übrigens aus, er ist also jetzt nicht so ein Athlet wie ein Sascha Zverev oder so ein Riesenhühne wie John Isner oder so, aber hat echt einen guten Aufschlag. Ich bin jetzt echt gespannt. Berrettini ist natürlich ein Brett, der Italiener, an 6 gesetzt, glaube ich. Aber mal gucken, ne?
Ja, ist an 6 und die spielen heute Abend irgendwann so um 8 oder vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem, wie lange das Match davor geht, genau. Aber, ja gut, aber dann den Spanier mit den Pistolen muss ich mir mal angucken. Ist interessant, habe ich leider in dem Turnier auch noch nicht gesehen. Aber ich habe Zverev und Djokovic natürlich vor allem angeguckt, überraschenderweise, die zwei großen Favoriten. Und da, wenig überraschenderweise, bleibe ich dabei. Zverev hat ja auch sein allererstes Match, wenn ich richtig bin. War es das erste? Ich komme schon wieder durcheinander, weil das so viele Tage. Aber ich glaube, das war doch das erste, oder? Es war sein zweiten Rundenmatch.
Welches
hat er gespielt?
Match denn? Ich kann es dir nicht beantworten, wenn du nicht sagst, gegen wen.
Das hat er parallel zum Deutschland-Liechtenstein-Spiel gegen den Ramos Vinolas gespielt.
Das war zweite Runde.
Das war brutal. Also den Quarry, das ist ja auch so ein Aufschlag-Einhorn sozusagen.
Das
den
war
hat
erste
er ja,
Runde.
Genau, den hat er ja ziemlich locker weggefieselt. Also ein ideal getimtes Break im zweiten Satz. Der ist 7-5 ausgegangen. So, damit hatte er das. Und gegen Ramos Vinolas, ich habe am Anfang, Second Screen geguckt zum Fußball, aber das war ja... Der hat den in 74 Minuten weggeprügelt. Das war wirklich unfassbar. Und der Ramos Vinolas hatte nur die, und das ist kein schlechter so, der ist seit Jahren ganz gut dabei auf der Männertour. Aber du hast wieder gemerkt, der erste Aufschlag kam so oft, dass wir uns über Breaks für Ramos Vinolas gar nicht unterhalten mussten. Und der musste selber dermaßen gut servieren, weil sobald er über den zweiten musste, war es, glaube ich, zu 50% oder sogar noch mehr Zverevs Punkt. Also der war wirklich dermaßen überlegen, wenn der Spanier nicht eigentlich sofort sich das Ding mit seinem Aufschlag holen konnte. Das war echt beeindruckend. Und gegen Sock ist er ja dann weitergegangen, nachdem er da das erste Mal einen Satz abgegeben. Ich glaube, dass das nicht unwichtig ist, dass der zwei so Turbo-Matches hatte. Habe ich zumindest bei Boris Becker so rausgehört, dass der meinte, Zverev hat schon sehr unnötig oft viele Körner in der ersten Woche liegen lassen bei Grand Slams. Und mal sehen, was dann passiert, wenn du mehr so 4-5-Satz-Matches in den Knochen hast. Gegen Sock hat er ja dann die Sätze 2 und 3 gewonnen und dann musste der aufgeben, ne, weil der Oberschenkel zugemacht hat. Aber ich bleibe dabei und bei Djokovic übrigens das Gleiche. Der hat sich ja auch dermaßen souverän alles. Ich glaube, gegen Nishikori hat er einen Satz abgegeben. Die zwei marschieren da wirklich durch und jetzt mal gucken. Sinner heute Abend, Zverev und Djokovic, der spielt erst um 1 in der Nacht oder so. Da bleibe ich dabei, es sei denn, du erzählst mir jetzt was anderes. Was ich von denen gesehen habe, da bleiben das absolut die Top-Favoriten.
So schreibt es auch die internationale Presse.
Du hast sogar internationale Presse gelesen.
Ich lese tatsächlich, wenn ich mich auf diesen Sportpodcast vorbereite, da ich nicht so wie du als Mainstream-Sport-Anhänger dastehen möchte, gehe ich in die Tiefe. Von daher jetzt meine Kurzanalyse zu Zverev. Bin bei dir. Sehr, sehr gute Auftaktrunden. Er hat selbst gesagt, nach dem Spiel gegen Sock, das hätte auch anders ausgehen können. Weil Jack Sock im ersten Satz gespielt hat, und da kommen wir übrigens auch zu dem Spanier, den du gerade angesprochen hast, der hatte übrigens wirklich das soll nichts von Zverevs Leistung nehmen, aber der Spanier hatte im Spiel gegen Zverev wirklich einen ganz schlechten Tag. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist immer eine Wechselwirkung. Zverev hat auch Druck gemacht. Das, wie gesagt, ne, jeder, der sich im Sport auskennt, weiß, das eine passiert nicht ohne das andere, aber der hatte keinen wirklich guten Tag. Und Zock hatte den Tag seines Lebens im ersten Satz. Was der an Tennis gespielt hat, ich glaube, solche, also Zverev hat selbst gesagt, solche Bälle hat er noch nie gesehen, noch nie. Und ich habe gestern in einem Bericht 5, 6 von diesen Bällen gesehen und ich sage es ja, Schmieso, habe ich auch noch nie gesehen. Was der Typ gespielt hat, und das ist ja so eine Sache, der war ja mal Nummer 8 der Welt, Jack Sock, das vergessen viele. Der gilt vom Talent her, vom Spielverständnis, vom Tennis-IQ, gilt er als einer der Besten der Welt. Der hat halt nur immer Verletzungsprobleme und, so wie du, Probleme mit seriösem, sportaffinen Leben. Das heißt, wirklich so im Hochleistungsbereich sind heutzutage, weil die Fitness eben so eine große Rolle spielt, Dinge wie Schlafrhythmus, Ernährung etc., Krafttraining sind wichtiger als noch vor 20, 25, 30 Jahren.
Aber und, da bin ich doch inzwischen ganz vorne mit dabei.
Genau, du isst immer Möhrchen. So, das ist wirklich das große Problem. Und was der Sock gespielt hat, und dann kam irgendwann...
Aber du, ich meine, also ich verstehe das total, aber am Ende gewinnt er den zweiten mit, also den
ersten verliert er. Stopp, da war schon lange die Verletzung, lange die Verletzung, das wird eine Zerrung hoffentlich nur sein, vielleicht auch ein Faserriss, der konnte ab dem zweiten Satz nicht mehr richtig laufen.
Ja,
gut. Und dann hat er im vierten, als Zverev dann sich das Break holt, da hat er gemerkt, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann hat er gesagt, okay, ehe hier noch Schlimmeres im Oberschenkel passiert, hat er aufgehört. Ja, also von daher, ich sage jetzt nicht, dass Zverev nur gewonnen hat, weil Zock verletzt war. Der hätte auch erstmal beweisen müssen, dass er gesund auf dem Level weiterspielt. Da müssen wir mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Aber ich glaube, es war nicht so schlecht für Zverev, dass es da die Probleme von Zock gab. Und der ist auch hinterher, der mag den Zock, glaube ich, sehr gern. War auch eine sehr, sehr herzliche Verabschiedung on court bei beiden. Ja, und ich bin bei dir. Ich habe jetzt die anderen, jetzt ist ein Holländer, steht jetzt schon im Viertelfinale. Der hat den Schwarzmann geschlagen in 5. Was
soll das denn?
Ja. Also von daher, ich glaube tatsächlich auch Djokovic und Zverev sollte man da als Topfer.
Die anderen großen Namen, ne, sind ja auch nicht, ich glaube, das haben wir schon oft genug gesagt, ne, aber der Titelverteidiger Dominic Thiem, der ist ja gegen Zverev im Finale letztes Jahr gewonnen hat.
Der hat wieder Handgelenk
leider raus. Nadal und Federer ist bekannt. Und sonst, über einen, den hast du vorhin schon mal angesprochen, über das Thema würde ich gerne noch mit dir reden. Die Toilettenpausen des Stefanos Tsitsipas.
Andy Murray ist durchgedreht, ist verrückt geworden.
Ja,
weißt du, keine Ahnung, ob das Taktieren ist, ob das einfach den Gegner,
weißt du, was ich so entlarvend fand? Er wird einmal auf der PK drauf angesprochen. Und weißt du, was er als erstes sagt? Er sagt nicht, Leute, was wollt ihr?
Nee, was hat er gesagt?
Er sagt als allererstes, ich habe die Regeln befolgt. Ja. Sorry, das ist für mich so entlarvend. Wenn du einfach nur sagst, Leute, lasst mich in Ruhe. Du kannst ja vielleicht sogar sagen, bei mir ist das verdauungsmäßig nicht so leicht. Was weiß ich? Ja. Der erste Satz, den er sagt, ist, ich habe die Regeln befolgt. Damit ist für mich alles klar. Du reizt da eine ungünstige Regel ganz beschissen im wahrsten Sinne des Wortes für dich aus.
Darum ist er auch raus gegen Alcaraz in 5. Hat sich erledigt. Er kann jetzt pinkeln, bis der Arzt kommt. Er kann den ganzen Tag am Klo sitzen.
So. Ja, also ich finde
ja, dann müssen sie die Regel überdenken, ob sie da auch ein Zeitlimit setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das generell geht. Wo ist der Weg, wie, bei welchem Turnier bis zum Klo? Ich weiß es nicht. Aber ja, auch Zverev hat da ja Witzchen drüber gemacht und Murray war, glaube ich, echt stinkig. Das ist dann schon, glaube ich, nervig. Der ganz Abgewichste lässt es gar nicht an sich ran. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich nervt, ja.
Ja, Djokovic wahrscheinlich, der würde ihn dafür die nächsten 3 Spiele so planieren, weil der so, der kann ja aus seiner Wut so eine Kraft schöpfen, aber das ist, den Zverev hat er schon ein, zweimal so fast gebrochen, ne? Aber der ist ja inzwischen zum Glück da auch anders, aber der lässt sich ja von sowas dann, oder hat sich früher aus der Bahn werfen lassen, naja.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht jetzt. Ich fände es schon geil, also bei mir hat sich das, du warst ja noch stärker in deiner Kritik an Zverev als ich, aber du neigst ja generell eher zu krassen Sichtweisen. Ich würde ihm das mittlerweile tatsächlich gönnen, weil er müht sich wirklich von dem Weg wegzukommen, der ihn so schwierig zu verstehen gemacht hat letztes Jahr. Also, und sportlich, hey, er nähert sich dem 100%-Zverev, wir haben da schon mal drüber gesprochen, und der 100%-Zverev ist nur von wenigen auf dieser Tenniswelt zu schlagen.
So ist es, so ist es. Ich weiß gar nicht, wie der Baum ist. Jetzt warte mal, Zverev ist ja an 4. Ich glaube, Djokovic und Zverev würden sich im Halbfinale treffen. Wenn
ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Das ist nicht gut, wenn man schon immer guckt, wer könnte auf wen wann treffen. Man muss von Spiel zu Spiel denken.
Richtig. Insofern, Zverev, alles Gute gegen Jannik Sinner heute. Ja.
Und Kompliment nochmal an Angie Kerber und Peter Gojovcic für tolle US Open.
So, und Formel 1, hast du gestern Sandford gesehen? Das habe ich mir reingezogen.
Nee, habe ich nicht gesehen, habe ich nur gelesen. Soll aber eigentlich langweilig gewesen sein, bis auf ein paar Randgeschichten. Das Techtelmechtel, Mazepin, Mick Schumacher und die versuchte schnellste Runde von Valtteri Bottas.
Das war geil, genau das ist es. Und damit wissen wir auch schon, das war ein Rennen, was Überholmanöver und so ist auf der Strecke eh bekannt. Die ist unglaublich schmal, weil in diesem Naturschutzgebiet einfach nicht viel Platz ist. Ist nicht so leicht. Naja, und das Techtelmechtel, du nennst es Techtelmechtel, dann bleibe ich gleich mal dabei. Buschi holt sich übrigens was zu trinken, deswegen hört er jetzt kurz nur mich. Also ich glaube, er holt sich was zu trinken. Ja, Mazepin gegen Schumacher. Schumacher will außen vorbei, ist ja eh der Kampf um die goldene Ananas. Da geht es immer darum, wer wird Vorletzter unter allen, die ins Ziel kommen, und wer wird Letzter. Naja gut, aber man muss gegen seinen Teamkollegen sich erstmal durchsetzen. Das ist Aufgabe 1 in einem unterlegenen Auto. Trotzdem. Buschi, ich sag dir ehrlich, gestern wieder das Ding. Schumacher geht da rechts lang, man sieht's aus seiner Onboard perfekt. Und da ist nicht mehr so viel Platz Richtung Boxengasse. Und die, was kommen die da raus? Was weiß ich, waren es 200, 250 km/h, keine Ahnung. Und also Mazepin ganz eindeutig, zieht da einfach rüber, wirklich, wie ich das noch nie von einem, der klar in der Birne ist, gesehen habe. Und weißt du, ich denke mir im Fahrerfeld, ich würde mir wirklich langsam sagen, Leute, Ich habe einfach keinen, also mein Gott, der, also um was kämpft der Typ eigentlich? Als würde der jemals in einem anderen Cockpit landen, als das, was sein Vater bezahlt. Deswegen, was will der irgendwem eigentlich beweisen, dass er nicht fahren kann, haben inzwischen alle gesehen. Und ich würde mir als anderer Fahrer wirklich sagen, ey, ich habe doch keinen Bock, irgendwann mal mit 200 Richtung Kiesbett oder im schlimmsten Fall Richtung Wand zu rauschen, nur weil da einer dabei ist, wo der Vater einfach zu viel Geld hat. Das würde ich echt nicht einsehen als anderer Fahrer.
Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe nur natürlich auch gelesen, was Ralf Schumacher, was Nico Rosberg dazu gesagt haben.
Was hat Rosberg gesagt? Das habe ich nie mitbekommen.
Ja, alle haben gesagt, Katastrophe, und man muss sich Sorgen machen, man muss sich Gedanken machen, was man mit dem macht. Von Steiner habe ich gelesen, das war eine 50-50-Situation. Der muss das wahrscheinlich sagen, weil das Geld eben von Vater Mazepin kommt.
Ja, natürlich kann er nichts anderes sagen, aber es ist so eine Katastrophe, weil er auch genau weiß, dass das eine 100-0-Situation war.
Ja. Aber da kann ich nichts zu sagen. Aber er hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er eine eigentümliche Art und Weise hat, ein Formel-1-Auto über diese Kurse zu bewegen.
Ja, mich regt das echt auf. Und,
ja, du musst ruhiger werden, mir fällt das auf. Du musst wirklich ruhiger werden, Schmizo. Das ist nicht gesund für dich, wenn du dich
so aber ich sag dir, ey, da soll mir keiner sagen, das hat keiner kommen sehen. Wenn es irgendwann mal so scheppert, dass dann einem was weiß ich was passiert.
Okay, ganz und Bottas, um es abzukürzen, Verstappen war klar überlegen, der war nicht zu schlagen. Und Bottas
also
hat
der,
dann...
Der hatte die Pole, der ist am Start weggegangen.
Ja, das
Mercedes
haben die Leute ja gesehen. Du musst jetzt nicht das Rennen wieder erzählen,
Schmizo. Ja, Moment, aber ich sag doch nur, Mercedes hat zweimal mit einem Undercut versucht und Red Bull ist top beim Stoppen. Die haben dem schon jeweils eine halbe Sekunde geklaut beim Stopp in der Boxengasse und hat zweimal nicht funktioniert. Er ist nie in das DRS-Fenster reingekommen, also wo du dann den Flügel flach stellen darfst. Da musst du ja ganz nah am Vordermann fahren. So, und damit, Hamilton hat alles versucht. Hinten raus war die Frage, kriegt er ihn auf den weicheren Reifen? Er war aufs Mittel.
Moment. Aber sie hatten Bottas zwischenzeitlich vor Verstappen. Nur hat der die Schluffen so hinüber gehabt, dass er den nicht aufhalten.
Richtig,
der sollte
genau.
Den nämlich ein bisschen aufhalten, ne?
Genau. Hat er aber 0,1
Josef. Die wichtigen Dinge kurz erzählen. Die wichtigen Dinge.
Ja, das ist genauso wichtig wie das andere. Du bist echt ein Vogel, ey. Ach, meine Güte. Naja, und dann war der große Spaß hinten raus. Es war sonnenklar, was passiert. Hamilton wird in der vorletzten Runde an die Box fahren, sich neue Reifen holen, so dass Verstappen das eben nicht mehr machen kann, um sich die schnellste Rennrunde zu holen. Vorher haben sie aber Bottas reingeholt. Ich weiß nicht, ob das on air wurde das so erklärt bei Sky, dass es darum ging, oder dass sie dem Bottas auf Funk gesagt haben, ey, wir holen dich rein, weil deine Reifen schon ganz schön durch sind, als Sicherheitsmaßnahme, weil der vierte, Latifi war es ja, glaube ich, war so weit weg, dass die locker noch einen Stopp
Latifi
machen konnten.
Latifi auf vier? Gasly kann das nur gewinnen, das kann nur Gasly, nicht Latifi.
Ah, Gasly war es, Entschuldigung, ich bin mit den Namen sehr gut durcheinander. Ja, ja, sorry, du hast völlig recht. So, und Leclerc übrigens auf 5. Der beste Ferrari, bevor es ja nach Monza geht. Das wird spannend, was Ferrari da wieder nicht ausrichten kann. Ja, und dann ist der Bottas eben rausgefahren und hat da mal schön Streckenrekord, nicht überraschend, da wurde er ja 30 Jahre nicht gefahren, hat da einen Streckenrekord reingezimmert. Und sie haben ihm sogar nach dem zweiten Sektor gefunkt. Bricht die Runde ab. Abort this, also er soll aufhören, weil bis dahin hatte immer noch Hamilton die schnellste Runde. Der wurde nur noch mal reingeholt, um die noch mal zu sichern. Und er hat sie sich dann auch zurückgeholt. Aber das war natürlich, damit ist endgültig klar, was ja schon eigentlich, ja, alle wissen, der wird von Mercedes weggehen, Valtteri Bottas, und wohl zu Alfa Romeo und der George Russell, dieses andere junge Top-Talent, der wird dann wahrscheinlich mal Hamilton beerben auf Sicht und das wird in der neuen Saison der zweite Fahrer von Mercedes sein. Das war schon außergewöhnlich unterhaltsam nochmal ganz hinten raus.
Ja, und jetzt ist Verstappen 3 Punkte vor Lewis Hamilton. Das ist tatsächlich das Außergewöhnliche an dieser Saison. Das wird wirklich ein ganz, ganz spannender Zweikampf um den Titel. Das hatten wir so schon länger nicht mehr und das finde ich geil. Aber ich hatte gestern keine Zeit. Ich musste direkt an die Strandbar. Da gab es Bier.
Ja, schön. Und er hat... So. Die haben da eine Party gefeiert, das muss man schon nochmal sagen.
Ja, die Bilder habe ich gesehen, alles orange. Ne?
Wahnsinn, das ist Bayern. Schon, also da merkt man, was dieser Verstappen mit dem Land gemacht hat. Ne? Diese Strecke gab es ja so lange nicht, weil dort, was ich absolut legitim finde, war den Anwohnern das zu viel Rummel und wie gesagt die Naturschutzprobleme. Und jetzt sind die aber so verliebt in ihren Max Verstappen, dass sie jetzt doch wieder, jetzt ist die Formel 1-Fans sind einfach in der Mehrheit, die das durchgesetzt haben, dass er wieder gefahren wird.
Ja. Dann noch ganz kurz gesagt. Primoz Roglic hat, wie von mir vor 3 Wochen prognostiziert, die Vuelta gewonnen.
Ah, danke kein, für diesen Nebensatz.
War auch tatsächlich keine mutige Prognose. Hat das wirklich jederzeit kontrolliert. Und dann haben sie den Eiking, da den Norweger, haben sie mal eine Woche in Rot fahren lassen. Das ist das Trikot des Führenden bei der Vuelta. Und der Typ hat das dermaßen im Griff. Also das ist schon, das hinterlässt schon ein komisches Magengefühl. Pogacar und Roglic, zwei Slowenen, die wirklich den Radsport im Moment dermaßen beherrschen. Also wirklich wie Armstrong früher und wie das ausgegangen ist, wissen wir. Trotzdem, wenn man es dann nur so guckt, ich habe mal in ein paar Etappen reingeschaut, dann ist das schon beeindruckend. Weißt du, so jemand wie Egan Bernal, das ist ja auch ein super Rundfahrt-Radfahrer.
Ja. Aber der hat dann am Berg vor allem seine Stärke.
Genau,
ne?
Und dann hat der aber auch, der hat halt einfach seine schwachen Tage und dann geht nichts mehr. Und Pogacar bei der Tour de France oder auch Roglic jetzt bei der Vuelta, das ist wie Maschinen, das ist schon unglaublich. Deshalb möchte ich da an dieser Stelle, du wirst wahrscheinlich auch nicht viel gesehen haben, auch gar nicht viel zu sagen.
Ja. Habe ich nichts von gesehen. Wenn du prognostizierst, dass das eine klare Sache wird, dann vertraue ich dir da und gucke mir das gar nicht weiter an.
Ich habe ja auch prognostiziert, dass Arminia Bielefeld deutscher Meister wird vor 2 Tagen auf Twitter.
Hast wenn du das denn passiert? Noch was? Hast du denn noch was? Ich habe ja einiges gesehen von den Paralympics, aber das finde ich jetzt schwer, dass so, also insgesamt, wir haben es ja schon ein bisschen besprochen, der Mann mit dem Tischtennisschläger im Mund, sowas wird bleiben, aber generell auch, ich habe wieder gemerkt, wie sehr mich dieses Rollstuhlbasketball, was ich ja in München auch ab und an schon mal in der Halle gesehen habe, fasziniert hat. Ich habe gemerkt, wie, das ist so, man muss sich da lange dran gewöhnen, bis du nicht aufschreckst, wenn so zwei Rollstühle aufeinander knallen und so. Und noch krasser fand ich das bei Rollstuhl-Rugby. Mhm. Also das kann ich mir nicht anschauen. Das sind für mich Schmerzen. Da habe ich einfach die ganze Zeit Angst, dass da was passiert. So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen. Da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu,
Davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Ihre Leistungen, was waren so die Highlights aus deutscher Sicht? Wieder waren die Handbike-Fahrer und so, die waren wieder herausragend und haben Medaillen ohne
Ende sammeln. Die Kraftschick beim Schwimmen, die ist eine Bank, die ist überragend. Der Weitspringer.
Markus Rehm, ne, wieder, das ist schwer einzuschätzen, so für
8,18, ja, aber der ist ja sauer, der will ja 8,60, 8,70 springen.
Ja, der springt weit, weit über die 8 Meter, das ist also wirklich unfassbar.
Also mit einer Prothese, ne, da gibt es die Leute, die sich mit der Leichtathletik ein bisschen beschäftigen, kennen die Diskussion, er würde gerne bei den Nicht-Paralympikern, also bei den, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Wie drücke ich das jetzt aus, wo er gerne bei den Weitspringern?
Bei den Olympioniken.
Genau.
Nicht bei den Paralympics, sondern bei Olympia würde er gerne mitspringen.
Und da gibt es eben Leute, wir kennen die Diskussion noch früher von
Oscar Pistorius.
Pistorius, Südafrika. Dass manche sagen, du bist sogar schneller mit diesen sehr flexiblen, beweglichen, federnden Prothesen und das ist unfair den Sportlern, den olympischen Sportlern gegenüber, in einigen Sportarten. Ich kann das nicht beurteilen. Ich finde auch, pass auf, darf ich das kurz zu Ende sagen, Schmizo? Darf ich das ganz kurz zu Ende sagen?
Ja.
Ich würde es auch tatsächlich bei dieser Trennung belassen, weil ich einfach... Ich glaube, das ist dann eine Grauzone, wo du, wen lässt du dann zu, wen lässt du nicht zu? Das ist ganz schwierig. Ich verstehe aber das Anliegen von Leuten wie Rehm, dass sie sagen, ich würde mich gern mit den Olympioniken messen.
Genauso geht es mir auch. Ich verstehe das auch total. Das Problem ist, da habe ich relativ viel drüber gelesen, wie schwierig diese Klassifizierung schon bei den Paralympics ist, dass du jeden fair einsortiert kriegst und fair ist ein Anführungszeichen gesetzt. Aber es ist so unfassbar kompliziert, das wirklich herauszufinden, wozu ist jemand zum Beispiel motorisch imstande und was kann er eben nicht und wo klassifizieren wir ihn deswegen eben fair ein. Und das ist genau, was du sagst. Das zu Olympia rüber zu transportieren, das ist ja noch mal schwieriger. Und deswegen, ich sehe auch, so sehr ich es ihm wünschen würde, weil ich den Wunsch verstehen kann, ich sehe da keine Möglichkeit nach allem, was ich gelesen habe, wie schwer das schon innerhalb der Paralympics ist, da eine Fairness herzustellen.
Ich glaube, das ist auch schwierig. Aber weißt du, da sind wir jetzt keine Fachleute. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, doch, das kann man ganz bestimmt rausfinden. Und dann nehmen die gemeinsam teil. Wäre so unter integrativen Gesichtspunkten auch im Sport natürlich eine tolle Sache. Genau. Ne?
In Sachen Inklusion wäre das natürlich super, wenn es in Zukunft nur noch ein Feld da gäbe mit allen. Aber
das wird es natürlich insgesamt niemals geben können. Da sind wir uns jetzt auch einig.
Ne? Ja, genau. Ja, bei ganz viel, genau. Also dann Also,
nein, brauchen wir gar nicht weiter darüber zu reden. Können wir an dieser Stelle beenden, noch feststellen, dass bei den Paralympics China 96 Mal Gold geholt hat?
Ja, Wahnsinn. Die sind da ja so, ich glaube, der zweite Medaillenspiegel ist so bei 40 goldenen, wenn ich es
USA vor Russland oder wie auch immer sie jetzt firmieren. Ja, aber du hast recht, weniger als die Hälfte der Goldmedaillen.
Also das ist schon, ne? Das ist schon abstrus weit vorne.
Wie das wohl alles kommt. Naja. Gut. nächstes Thema. Sind wir schon beim Fußball oder hast du
was? Was habe ich nicht mehr gesehen seit den Olympischen Spielen 2008, als es eine sehr außergewöhnliche Medaillenflut zugunsten der chinesischen Athleten. Aber auch da, die haben sich ja einfach nur einen tollen Job gemacht.
Hör jetzt auf mit deiner tendenziösen Berichterstattung immer. Sind wir schon beim Fußball oder hast du noch irgendwas Besonderes?
Nee, eigentlich genau. Beim Fußball haben wir natürlich auch noch einiges.
Du warst doch beim Handball.
Oh ja, richtig. Das kurz, muss ich noch. Bitte, ja, ich kurz. Hatte ein. Genau, ich war beim Supercup in Düsseldorf.
Da Achtung, Kiel trocken, Kiel Lembo 30-29.
Richtig. War ein geiles Spiel. War wirklich gut anzuschauen. Ich hätte gedacht, die sind vielleicht beide noch ein bisschen sehr kurzer Sommer, vielleicht noch ein bisschen. Nee, hat richtig Spaß gemacht, sah richtig gut aus. Und warum ich vor allem da war, war, es gibt ja seit der letzten Saison den Handball-Performance-Index. Das ist, der ein oder andere kennt ja zum Beispiel vielleicht das Quarterback-Rating aus der NFL. Es ist eine statistische Größe, die alles, was man so an statistischen Möglichkeiten schon hat, Tore, Assists, Fehlwürfe und so, in eine Formel umrechnet und so, ja, eben ein bisschen mal die Leistungen von Spielern statistisch bemessen soll. Und daran haben wir geschraubt in einem, wie viele Leute waren wir? 16-köpfigen Gremium, glaube ich, waren auch Leute dabei, die wirklich was von Handball verstehen, wie Carsten Lichtlein, der saß neben mir, und Uwe Gensheimer und Rolf Brack, früherer langjähriger Trainer in Balingen zum Beispiel. Das war echt geil, sich mit solchen Leuten mal auszutauschen und da Gedanken drüber zu machen. Und ich hatte eine Privattrainingssession, denn ich saß die kompletten 60 Minuten beim Supercup mit Rolf Brack auf der Tribüne, und der hat mir das mal aus Sicht eines HBL-Trainers oder inzwischen ehemaligen HBL-Trainers erklärt, wie er so das Spiel sieht, was da gut und falsch läuft. Das war ein außergewöhnliches Erlebnis für mich, das war echt geil.
Okay, mehr zum Handball in einem Handball-Podcast, Hand aufs Herz.
Nein, wir machen das auch hier, aber nein, ich mache jetzt keine nicht wieder, große Vorschau.
Pass auf, ich will es nicht wieder, Mittwoch, ich fand das letzte Woche schön. Ich fand das letzte Woche schön, dass wir uns nicht so zu sehr in Kleinigkeiten verloren haben. Du hast die ganze Saison Zeit.
Genau. Aber das machen wir dann. Das machen wir dann auch.
Ja, vor allem aber bei Hand aufs Herz.
Nee, auch hier. Genauso hier. Wird immer wieder gefordert von allen. So. Ja,
von allen, genau. Das ist die Wahrnehmung von Florian Schmidt-Sommerfeld. Ja, natürlich. Wir erinnern uns doch mal kurz an das, wie Twitter funktioniert. Das ist ein gutes Beispiel hier. Alle wollen, dass ich hier Handball erzähle.
So. Schluss jetzt mit Handball.
Alle. Schluss das jetzt. Das ist die Wahrheit. So, was möchtest du jetzt? Schlimm.
Fußball. Jetzt machen wir Fußball.
Ja.
Ja. Womit sollen wir, hast du Deutschland Liechtenstein?
Andorra schlägt San Marino 2-0.
Ja, komm, wir reden natürlich erstmal über die deutsche Nationalmannschaft.
Aber das können wir auch, pass auf.
Gegen Liechtenstein sah es wirklich so aus, als würden sie am Projekt Boykott Katar 2022, nein, das ist jetzt böse.
Ja, aber Schmizo, pass auf, auch du bist doch, du hast doch auch schon, so wie du jetzt mit Rolf Brack zum Handball zusammengesessen hast, sitzt so ganz oft mit Fußballexperten und Trainern, ehemaligen Trainern zusammen. Das ist auch undankbar, wenn sich eine Mannschaft da so hinten reinstellt und so kämpft.
Du hast da völlig recht. Und ich fand auch gestern, ich hätte wirklich nicht gedacht, ich habe es als maximale Leistungssteigerung so für mich abgespeichert. Ich fand wirklich natürlich kann man noch besser spielen als Deutschland gegen Armenien. Das meine ich nicht, weil es immer noch Armenien ist. Die sind irgendwie Rang 100 der Welt oder ein bisschen besser. So, aber wenn ich die beiden Spiele nebeneinander lege, dann war das für mich innerhalb von ein paar Tagen wirklich eine maximale Leistungssteigerung. Das hat mir gefallen. Ich fand auffällig genau die Sachen, wurde ja auch im Kommentar alles, also viel bessere Positionsbesetzung. Was mir vor allem aufgefallen ist, und das sagen Trainer ja auch so oft, redet ihr über eure Grundordnung, wichtig ist doch, wie wir es ausführen. Und genau da fand ich den Riesenunterschied gegen den Ball, überragend, aber das war ja schon gegen Liechtenstein sehr gut, auch wenn man es da schwer bewerten konnte, weil Liechtenstein den Ball auch gar nicht haben wollte, so, oder nichts damit anzufangen wusste. Was ich echt gut fand, war, sie haben sich überragend von ihren Gegenspielern gelöst. Das ist ja, wenn, weil auch gegen Armenien waren ab und an mal die Räume eng. Sie haben sich überragend gelöst und die Bälle, die Pässe, so banal das klingt, kamen halt on point. Die kamen einfach top dahin, wo sie zu verwerten waren. Und dann ganz banal, der Gnabry macht halt einfach diese zwei frühen Tore. Wenn gegen Liechtenstein in den ersten 10 Minuten hätte problemlos ein Tor fallen können, dann läuft das Spiel ganz anders. So wurde es halt wahnsinnig mühsam. So, das waren so für mich die drei großen Unterschiede.
Ja, für mich war der Hauptunterschied, dass das zwei völlig unterschiedliche Spielansätze des deutschen Gegners waren. Liechtenstein, ob die 0-1 oder 0-2 zurückliegen, die dreschen den Ball, wenn sie ihn haben, trotzdem nur nach vorne und bleiben hinten stehen. Und Armenien hat versucht, Fußball zu spielen. Das geht übrigens nicht gegen Liechtenstein, das ist deren gutes Recht, wie die Fußball gespielt haben. Das ist 1000-mal schwieriger. Ich habe auch gestern phasenweise Steffen Freund und Marco Hagemann zugehört. Die haben natürlich auch gesagt, ich bild mir übrigens ein, registriert zu haben, dass es wohl Gegenwind vom DFB, also es nur eine Vermutung gegeben hat, denn sie haben sehr oft sich dafür gerechtfertigt, dass sie die Leistung gegen Liechtenstein so kritisiert haben und dass sie jetzt auch in der Lage wären, diese deutliche Leistungssteigerung doch anzuerkennen. Mhm. Ich finde das alles, wenn ich ganz ehrlich bin, nur noch lächerlich. Wir reden hier über WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Armenien. Mhm. Bei aller Liebe und bei aller Akzeptanz, es gibt keine Kleinen mehr, dass in dieser Gruppe, wenn nicht irgendwas ganz Komisches passiert, nur Deutschland am Ende als Gruppensieger sich für die WM qualifiziert, also das ist doch wohl glasklar. So.
Ich fand
und
das
wir
auch,
reden, pass auf,
ich fand das sehr wohltuend von Steffen Freund, dass er gesagt hat, ey Freunde, Liechtenstein bei aller Liebe, die musst du 5 oder 6-0 schlagen, fertig, aus.
Ja, aber pass auf, das ist eben die Frage, ob diese deutsche Fußballnationalmannschaft das wirklich muss. Keine Ahnung, ja, normalerweise, ja, hast
ja,
du recht.
Buschi,
so. Ja, du hast mich nicht verstanden, glaube ich. Natürlich müssten sie qua individueller Klasse, qua dessen, wie diese Leute trainieren und Fußball spielen im Vergleich zu den Lichtschirmen.
Ich weiß, was du meinst. Der DFB kann sich dann schon drauf zurückziehen und sagen, ey, frag doch in 3 Monaten keiner mehr nach, wichtig sind die 3 Punkte, haben sie recht. Aber das ist doch nicht die Aufgabe von vor allem einem Experten wie Steffen Freund oder auch von Lothar, dann sagen, ey, das muss ich aber schon mal ein, dass da
das war okay, übrigens
der Sieg, aber mehr auch nicht.
Es war übrigens auch nur eine Vermutung von mir. Nicht, dass jetzt einer sagt, der Buschmann der DFB hat sich beschwert. Aber es wirkte auf mich manchmal so. Oder sie haben sich einfach gerechtfertigt, weil sie selbst gedacht haben, sie haben zu sehr draufgehauen. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt, weil das Liechtenstein-Spiel habe ich echt nur in Auszügen gesehen, weil das ist jetzt wirklich nicht die Abendunterhaltung, die ich brauche. Aber unterm Strich wird die deutsche Mannschaft sich für diese Treutnasen-Geschichte da nächsten Winter, also im Winter 2022 qualifizieren. Es wird mich nicht interessieren. Und ich hoffe, dass dann in Richtung EM im eigenen Land 2024, wo wir uns hoffentlich dann wieder voll drauf freuen können, dass sich da jetzt was entwickelt. Und das, um mal was Positives zu sagen, das traue ich jemandem wie Hansi Flick wirklich zu. Weil das ist so, wir haben im Basketball immer gesagt, Players Coach, das ist er, glaube ich, wirklich. Und das ist auch nicht nur der lila Launebär, der gute Laune verbreitet und durch Handauflegen alles verändert beim DFB und vor allem in der Mannschaft. Aber ich glaube schon, also ich freue mich da, wenn der Mist da nächstes Jahr vorbei ist, dann freue ich mich auch, glaube ich, mal wieder auf die Fußballnationalmannschaft und auf ein großes Turnier. Aber da den Plumperquatsch nächstes Jahr, damit muss ich mir nicht kommen. Muss mir auch nächstes Jahr im Podcast nicht mitkommen. Wenn wir weitermachen und du nicht zu Köppen wechselst oder vielleicht demnächst noch einen mit Rolf Brack machst, dann muss mir mit der WM 22 stehe ich zu. Das ist für mich eine Haltungsfrage. Muss mir nicht kommen, sag ich dir jetzt schon.
Blacky Schwarzer saß übrigens vor uns, das muss ich noch kurz erzählen, und hat sich irgendwann umgedreht und sinngemäß gesagt, sag mal, ihr habt jetzt mal genug gesagt, jetzt guckt euch doch mal das Spiel an.
Ja, und das macht mir Angst für alle Handball-Zuschauer, die Handball auf Sky verfolgen, wenn Sky dich auch mal wieder im Handball loslässt, weil das ist natürlich eine große Gefahr.
Ja, am Donnerstag, da kommen wir nachher zu.
So, pass auf, dass du jetzt wieder glaubst, du bist nach Rolf Brack der zweite befähigte.
Ach, so ein Kokolores.
Ja, natürlich, das ist doch die Gefahr,
besteht doch
bei dir immer.
Ich habe da viel für mich rausgenommen, aber das ist doch vor allem für mich. Und dann werde ich das wenn ich meine, was erkannt zu haben, werde ich das dann ab und an gezielt mal dem Zuschauer weitergeben.
So, okay, so, du weißt, ja, ich werde viel. So. Habe ich Sky? Ich habe Sky, ne? Ja.
Ach, du bist. Ja, natürlich. Meine Güte. Also, was, du hast vorhin noch was ganz Spannendes gesagt.
Nur im Büro. Nur im Büro.
Da würde ich gerne noch einmal drauf rumreiten, denn so viel Wasser muss ich in den Wein schütten. Ich hoffe, der DFB ruft dann nicht auch hier an, dass wir da gefälligst mal das lassen sollen. Die Sache ist halt, Buschi, du hast schon
Schmizo,
du hast
vorhin gesagt, der DFB hat nicht zwingend bei Steffen
Das
Freund
war doch
Marco,
nur ein Witz jetzt, meine so, Güte.
Okay, dann mach weiter.
Die Spielweise hast du vorhin angesprochen, wie Liechtenstein spielt und wie Armenien spielt. Und ich spitze es jetzt mal sehr zu. Liechtenstein hat ja gespielt wie ein sehr, sehr schlechtes, was das individuelle Niveau der Spieler angeht, wie ein sehr, sehr schlechtes England. So sage ich es jetzt mal sehr überspitzt. Ne? Was meine ich damit? Es gibt genug Mannschaften, die zwar herausragende Spieler haben, die aber sagen, hier, ich mache hinten den Riegel zu, dann sollen die Deutschen mal gucken. Und vorne mit der überragenden Qualität von 2, 3 Leuten mache ich mein Tor. Diese Aufgaben werden wir, und zwar noch in viel schwieriger, wieder haben. Und das ist doch das seit Jahren, wo Deutschland dran krankt, so einen tiefen Abwehrriegel zu knacken. Und deswegen finde ich das schon.
Das kriegt Hansi Flick hin.
Ja, denke ich auch.
Das geht
aber
nur nicht innerhalb einer Trainingswoche und eines Spiels, Schmizo.
Genau, aber ich finde deswegen doch so absurd, es war, hat dieses Liechtenstein-Spiel und das Armenien-Spiel genau gezeigt, was können wir und was können wir nicht. Was wir können, ist gegen einen Gegner, der auch ein bisschen was machen will, ihn unter Druck zu setzen, ihm Bälle wegzunehmen, dann gefährlich zu werden. Das können wir. Aber was kann Deutschland nicht? Deutschland kann nicht einen tiefen Abwehrriegel knacken. Und es ist halt wenig erstaunlich, wenn wir es schon gegen Liechtenstein nur mit 2 Toren hinkriegen, dass wir es dann gegen England, wenn die so ähnlich spielen, ähnlich in Anführungszeichen, auch nicht hinkriegen.
Ein Problem mit der Leitung tatsächlich. Mach mal einfach
Ich höre dich.
Ja, wir sind ein paar tausend Kilometer zwischen uns. Sind das ein paar
tausend?
Nee, sind es nicht, ne? Wie viel sind das?
2000 oder so.
1000?
Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Geografisch bin ich nicht immer auf der Höhe. Aber du hast natürlich völlig recht, dass. Aber das kriegt Hansi Flick hin. Er wird auch wieder tief stehende Gegner, wird er durch vertikales Spiel und tiefe Läufe bespielen lassen. Dann werden die Schienenspiele.
Ja, komm, Buschi, jetzt. Also, komm, lass uns noch über was anderes reden. Schön populistisches Thema, weil diese Zahl Anfang der Woche rauskam. In den letzten 10 Jahren hat die Fußballwelt über 40 Milliarden Euro für Transfers rausgebuttert. Ich sehe schon, du schüttelst erstmal nur den Kopf und das ist, glaube ich, die einzige Reaktion, die man da irgendwie haben kann. Ja. Interessant fand ich aber, Buschi, ich will das jetzt nicht auseinanderklamüsern. Interessant fand ich dann so ein bisschen die Rangliste und sich anzugucken, ne, wer denn dann eigentlich wirklich wie viel. Und es ist schon spannend.
Die Engländer und die Spanier wahrscheinlich.
Man muss wirklich sagen, die Engländer quasi alleine. Engländer quasi alleine.
Welche Überraschung.
Wenn wir mal übereinandersetzen. Die Premier League 12 Milliarden, zum Vergleich die Bundesliga 4 Milliarden. Und das ist halt schon was, ganz ehrlich, natürlich schießt Geld nicht immer direkt Tore, aber wenn du das dreifache Geld durch immense TV-Erlöse hast, dann ist schon echt die Frage, kann das auf sich, was kann Bayern, was kann Dortmund machen, um da annähernd hinterherzukommen? Und da sage ich schon, dass die Kluft jetzt schon die letzten 10 Jahre so krass war, das Dreifache, das war mir ehrlich gesagt
nicht
komplett.
Das sind halt diese Konsortien, diese Geldgeber, das, was bei uns durch 50+1 überhaupt nicht möglich ist, die dahinter stecken. Das sind jetzt nicht in erster Linie die Fernsehgelder, die sind da auch höher, klar, aber
da hast du auch recht, gut, das ist halt schon, ne, wenn man die Top 3, die Bayern übrigens auf Platz 11, natürlich der deutsche Club, der am meisten Geld ausgegeben hat in den letzten 10 Jahren, Platz 1 bis 3, sehr überraschend, Manchester City vor Chelsea und Barcelona. Und dass Barcelona viel Mist gemacht hat, das haben wir schon ausführlich genug besprochen. Ja. Ich finde das halt, weißt du, ich finde es so witzig, wenn die Leute dann sagen, trotzdem machen City und Chelsea ja unglaublich gutes Zeug mit ihrem Geld. Aber ich finde das immer so witzig, wenn die Leute dann sagen, zum Beispiel, ach, Manchester City, Liverpool und Manchester United und was, die geben doch alle genauso viel Geld aus. Nein, Leute, das ist einfach nachzulesen. Das stimmt einfach nicht. Und es ist einfach wirklich, also was Abu Dhabi und Roman Abramowitsch da reingepumpt haben, zusätzlich zu dem vielen Geld, was aus Fernsehverträgen da ist, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer als alles, was alle anderen gemacht haben.
Ja, aber ich sag dir jetzt die Wahrheit, Schmieso. Ich weiß, du fuchst dich in solche Themen total gerne rein. Ich kann nur sagen, mich nervt es einfach nur. Und das hat auch mit dem, was mich an dieser Sportart begeistert und warum ich samstags immer noch gerne in der Konferenz sitze, alles nichts mehr zu tun. Sorry, das soll jetzt überhaupt nicht so fatalistisch oder defätistisch rüberkommen, aber bleib mir weg mit dem Scheiß, ehrlich. Ich kann das total verstehen.
Und ich,
ja. Es interessiert mich wirklich nicht mehr, ob die jetzt 800 Milliarden da investieren oder 3,60 Euro. Am Ende wird mich über kurz oder lang, ich sag's dir, wie es ist, diese Champions League nicht mehr interessieren. Am Ende über kurz oder lang wird man sich werde ich mir, wie viele Fußballfans auch.
Wieso wird dich die Champions League nicht mehr
interessieren? Ja, weil mir das alles zu viel ist, weißt du, dieses ganze Theater, jetzt eine All-Star-Mannschaft bei Manchester United, eine All-Star-Mannschaft bei Paris Saint-Germain, aber eigentlich will der Mbappé ja gar nicht mehr, und aber 200 Millionen, die Real vielleicht auf den letzten Drücker doch noch geboten hat, das reicht nicht. Und auch das Paket für Neymar hat am Ende insgesamt Barcelona da damals 500 Millionen Euro gekostet. Weißt du was? Und das Ganze, das ist ein Kosmos, in dem sollen die rum. Das ist übrigens, ich habe dir das schon mal gesagt, und perspektivisch wird das übrigens schlimmer, wenn wir zur Reform der Champions League kommen, die von allen als die Rettung des internationalen Fußballs gefeiert wurde. Das hat alles schon eine Menge mit dem zu tun, mit der Super League da drohte. Ja, ach, hör doch auf, das ist doch...
Nein, es ist doch nicht die Rettung. Wir sind uns doch alle einig, die Reform der Champions League geht in eine schlechte Richtung, aber so. Die Super League wäre noch viel katastrophaler gewesen.
Das
hat doch keiner gesagt, die Champions League war die Rettung.
So, aber trotzdem ist es...
Dass die Super League nicht kam, das war die Rettung vom direkten Koller.
Ist ja gut jetzt, ich will mich gar nicht mehr mit dir streiten über das. Wir sind da sowieso grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung. Mich packt das tatsächlich nicht mehr, und irgendwann werde ich vielleicht dann wieder häufiger mal im Grünwalder sein und wir wirklich bei einer Bratwurst und einem Bier die Löwen angucken, wenn ich schmutzigen Fußball haben will. Wenn dann irgendwie die Bayern im Champions League Finale gegen wen? Wahrscheinlich gegen Manchester City oder so irgendwann nochmal stehen sollten, dann gucke ich mir das auch im Fernsehen an. Aber wie Sporting Lissabon gegen Dynamo Kiew spielt oder was, das war schon in den Jahren, als ich da selbst gearbeitet habe, um das mal deutlich zu machen, war das nicht immer so meins.
Aber das ist ja auch nicht die Champions League, warum die den Glanz hat sie doch, aber genau wegen Manchester United gegen Barcelona. Ja. Und keine Ahnung. Und da bin ich jetzt nicht bei dir, dass mich das nicht mehr interessieren wird.
Ich will mich da auch gar nicht reinsteigen. Ist alles gut. Jeder, wie er will, ganz ehrlich. Bei mir wird das, ich spüre, dass, wenn du mir jetzt wieder sowas erzählst, wie viele Milliarden da in den letzten 10 Jahren ausgegeben wurden, dann spüre ich schon wieder.
Nichts anderes wollte ich doch, dass du jetzt nochmal schön hier rumrantest. Das ist auch gut.
Nee, mich nervt das alles nur noch, ganz ehrlich. Aber ich weiß auch, dass ich nicht im Lummerland lebe und dass das eben die Entwicklung ist und fertig. Du und Phil Foden, ihr habt jetzt für 175.000 pro Woche beide verlängert.
Phil Foden steht unmittelbar bevor. Mir direkt jemand geschrieben, was du da wieder gesät hast, hat mir direkt jemand geschrieben, ja Schmieso, dann muss dein Vertrag bei Sky wohl auch nochmal angepasst werden.
Ja, aber ich habe schon gehört, wobei du sollst ja neulich was gesagt haben im Rahmen der Aufzeichnung von einer Liga für sich, da ich meine, wir hätten das sogar auf Kamera. Ich glaube, damit habe ich dich...
Ja, komm, jetzt halt die Klappe. Ja, da habe ich mich, oh Gott, das war leider wirklich von mir katastrophal.
Alles gut. Wird nie veröffentlicht, sofern du dich vernünftig benimmst. Ah, da habe ich natürlich... Leute, ich kann euch sagen, ich habe ihn in der Hand.
Ja, jetzt... komm, wenn wir schon so schön beim Aufregen sind, dann rege ich mich gleich noch ein bisschen weiter auf.
Ich bin fertig eigentlich, ich will jetzt ins Meer wieder.
Ja, darfst du ja gleich. Ja, komm, also jetzt wird man nicht übereifrig. Eine Stunde machen wir, jawohl, ja gut, wir sind ja auch schon bald bei einer Stunde. Also, Ungarn und seine rassistischen Fans, und das scheint jetzt wirklich vom ungarischen Verband, hast du gar nicht mitbekommen, gegen England sind englische Spieler wieder... Farbige, überraschenderweise angefeindet worden. Also,
nein. im Stadion, wo ist eigentlich auch scheißegal, ist übrigens auch scheißegal, aber im Stadion, dann habe ich einen Vorschlag.
Ja, gab wieder Affenlaute, die ganze Scheiße, und die sind ja schon, Ungarn ist ja schon von der UEFA gesperrt worden für zwei Spiele, was Zuschauer angeht, also unter Zuschauerausschluss, das ist aber jetzt ja die FIFA-Qualifikation für die, deswegen griff das dort nicht. Wirklich, ich kann die, ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen. Und ich sage nicht nur, das gibt's nur in Ungarn. Nein, aber in Ungarn weiß man eben, wie krass dieses Problem ist. Das wurde jetzt bei der EM deutlich. Es wird jetzt schon wieder deutlich, wo Leute, die einfach nur ihrem Sport nachgehen wollen,
also das ist ganz einfach zu lösen. Das ist ganz einfach zu lösen. Und da bin ich Hardliner. Ganz klar kommunizieren. Passiert das bei einem Spiel mit ungarischer Beteiligung im Rahmen dieses Wettbewerbs wieder, wird der ungarische Fußballverband von diesem Turnier ausgeschlossen. Punkt. Und nur, das ist das übrigens das Einzige. Es ist das Einzige. Und dann müssen die übrigens dafür sorgen, dass diese Trottel nicht mehr mitkommen, dass sie nicht mehr ins Stadion kommen. Fertig. Gleiches übrigens, um das mal ganz klar zu sagen, würde ich in der Bundesliga machen. Die Personalien feststellen, wenn es irgendwie möglich ist, und die Leute, die sich in einem Bundesliga-Stadion so benehmen, ganz klar mit mindestens einer kompletten Saison, vielleicht auch, damit es richtig wehtut, gleich mal für 3 Jahre, mit einem Stadionverbot für jedes Stadion der Fußball-Bundesliga oder im deutschen Fußball zu belegen. Fertig.
Donnerwetter.
Ja, ist ganz
einfach. Hast du gut gesagt. Aber ist so, genau. Man muss, das Einzige, was man sicherstellen muss, ist, man muss natürlich aufpassen, dass sich dann nicht irgendwer in den Block schleicht, der mit einer anderen Nation. Aber das kriegt man hin. Ich bin da voll bei dir. Und das ist, warum du da genau meinen Nerv triffst. Was Ungarn schon nochmal, in England sind auch leider abstruse Sachen passiert, die hoffentlich noch lange und vernünftig aufgearbeitet werden.
Denk an das
werden.
Finale, ne?
Ja. Pervers und genauso abscheulich. Aber in Ungarn ist das große Problem, das weiß man einfach. Diese schwarz gekleidete, wie hieß sie jetzt nochmal, was auch immer, Brigade, man weiß, dass der Orban das gar nicht verkehrt findet, dass die da rumstehen und dass sie mal schön auf Nationalstolz machen. Und das ist einfach das Ekelhafteste überhaupt. So, und deswegen, ich bin auch, also echt, bei Ungarn bin ich durch mit dem Thema. Da habe ich auch keinen, da gibt es nichts
mehr zu
relativieren.
Ich bin da nicht nur bei Ungarn durch.
Nein,
ich bin damit auch, was in der Bundesliga.
Du hast generell, du hast völlig recht. Man muss da jetzt mal, entweder wir wollen das Ding jetzt mal weghaben und sagen, das hat in den Stadien wirklich nichts verloren, dann müssen wir auch durchgreifen, weil es scheint ein paar zu geben, die sind immer noch so vor 800 Jahren geistig gefangen.
Genau.
Denen kann man halt nicht mehr anders helfen. So, und jetzt noch eine Feel-Good-Story zum Ende, damit wir nicht auf diesem völlig schweren Thema nur enden. Das finde ich, muss man schon noch mal kurz würdigen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Ronaldo, der ersten Elfmeter verschießt gegen Irland, dann in der 89. und 96. doch noch 2 Tore macht. Und das sind seine Tore 110 und 111. Ali Dai, früher Bayern, 109, war bisher der die meisten Tore in Länderspielen bei den Männern gemacht hat. Bei den Frauen gibt es übrigens welche, die haben, glaube ich, 180 oder so. Da gibt es noch ein paar noch höhere Werte. Vielleicht hat Ronaldo auf die ja auch noch Lust. Das ist schon, ich weiß nicht, also über den Typen kann man ja gar nichts mehr sagen. Aber wie der das, weißt du, wenn er diesen Elfmeter reingemacht hätte, das hätte ja fast gar nicht gepasst. Aber diese Geschichte, das war ja fast albern. Der verschießt diesen Elfmeter, der das Rekordtor gewesen wäre, und macht dann in der 89., wie es nur er kann, er zwingt noch dieses Unentschieden und macht dann auch noch den Sieg. Also wenn man Cristiano Ronaldo irgendwem vorstellen müsste, muss man nur die Geschichte aus diesem einen Spiel erzählen. Es ist wirklich abstrus.
Dem habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
Donnerwetter. Gut, dann erzähle ich kurz, was ich die Woche mache, und dann darfst du noch erzählen, was du die Woche machst.
Ja.
Donnerstag, die neu aufgesetzte Sky-Handballkonferenz. Mit Pommes werde ich im Studio sein und alle 4 Spiele gleichzeitig mit ihm kommentieren. Nein, natürlich nach und nach, aber ich bin so gespannt, wie das wird.
Wie in der zweiten Liga? In der zweiten Liga beim Fußball ist das doch auch ähnlich.
Da ist es noch mal anders. Da gibt es ja jetzt einen Konferenzkommentator, aber die anderen kommen ja trotzdem aus den Einspielen. Bei uns ist es wirklich so, am Mittwoch Götzi und Kretsche, am Donnerstag Pommes und ich, wir sitzen da und kümmern uns um alle 4 beziehungsweise 5 Spiele.
Und das ist aber viel Vorbereitung.
Genau, das ist viel, viel Arbeit. Da stecke ich jetzt auch schon die ganze Woche drin.
Okay.
Wir können natürlich immer noch zu unserem Einzelspielkommentator schalten und sagen, ey, da brennt gerade so die Hütte, da gehen wir jetzt mal hin. Aber im Prinzip bleibt, wir möchten zusammen mit den Zuschauern diese Konferenz erleben. So erkläre so. Ich das System.
Finde ich eine schöne Idee. Bin ich sehr gespannt. Also ich werde es wahrscheinlich nicht gucken, weil ich im Urlaub bin.
Was machst du denn Donnerstag?
Was kann ich dir sagen? Ich werde wahrscheinlich um 16 Uhr Beachvolleyball spielen. Danach wird man mir eventuell für die...
Gibt es da so eine Runde, die fest da immer um 16 Uhr
spielt? Ja, ist täglich um 15.30 Uhr, ist einmal um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr.
Geil.
Und,
aber du weißt, dass Handball 19 Uhr ist, ne?
Ja, aber wenn ich um 15.30 Uhr, dann spiele ich bestimmt bis 17.30 Uhr, 18 Uhr. Danach kann ich mich nicht mehr bewegen und werde direkt an der Bar liegen bleiben und den Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen.
Denk diesmal an deine Sonnencreme, wenn du beim Buffet vorbeistürzt.
Ja, du und ich muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, bei mir ist ja immer, ne, wenn dann der Ehrgeiz wieder über den Körper siegt und sagt, du kannst das aber noch, ich muss echt ein bisschen aufpassen, weil die Animateure haben mich natürlich schon heute Morgen wieder, jetzt musst du aber mal kommen und dann zeigen wir dir, wo der Hammer hängt, die kennen mich ja schon, jetzt muss ich mal gucken, aber das werde ich am Donnerstag machen. Was machst du denn noch, hast du,
ja, ich habe gutes Programm. Donnerstag mache ich die Handballkonferenz. Ich mache am Samstag die Fußball-Bundesliga-Konferenz mit Hoffenheim gegen Mainz und am Sonntag Leeds gegen Liverpool.
Es geht ja wieder gut los mit dir in dieser Saison, mein lieber
Gesangverein. Ich freue mich schon. Donnerstag,
Sonntag, das ist schon. Aber gut, bist ja noch jung.
Ich muss viel vorarbeiten, aber das kriege ich hin. Aber deswegen, ich muss natürlich, ich brauche ja mindestens den Freitag, um mich auf Bundesliga und schon in Teilen auf Premier League vorzubereiten. Und dann wird Samstagabend nach der Konferenz halt weiter durchgerödelt, um alles Aktuelle zur Premier League. Aber das geht. Das bin ich ja aus dem letzten Jahr.
Wollte ich gerade sagen, du kriegst das auch hin. Du bist ja wirklich, wie gesagt, so die große Tiefe in allen Sportarten fehlt dir, aber die. Da bist du wirklich manchmal ein bisschen Larifari. Das muss ich dir jetzt einfach mal so sagen. Aber wenn du so viel zu tun hast in deinen Kernsportarten, in deinen Kernligen, dann lasse ich das durchgehen, weil das ist wichtiger, weil das ist dein Job, mit dem du Geld verdienst. Und da bist du ja wirklich up to date. Wenn du dann noch ein bisschen mehr auch da dann weiche Faktoren verstehst, das wird kommen mit den Jahren, dann wird das wirklich was. Dann wirst du vielleicht wirklich irgendwann ein guter Sportkommentator. Also da bin ich guter Dinge. Ich möchte ganz kurz sagen, das war im Grunde war es ein Lob.
Danke, war ganz lieb von dir.
Mittwoch, Donnerstag bin ich nicht in der Handball-Sky-Konferenz. Am Samstag bin ich nicht in der Sky-Bundesliga, in der Original-Sky-Bundesliga-Konferenz und am Sonntag bin ich auch nicht in der Premier League. Also, ehrlich gesagt, bin ich überhaupt nirgendwo.
Du machst wieder nur Larry die Fahrt.
Ich mache noch fertig. Nee, vielleicht können wir da auch noch kurz was zu sagen. Also, nächste Woche Montag, da werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir unseren nächsten Lauschangriff aufnehmen, kurz was zu sagen. Wir werden ja ein neues Projekt starten bei Sky. Wir werden mit Wolfi und mir, Wolf-Christoph Fuß und ich, werden gemeinsam das Bundesliga-Wochenende Revue passieren lassen und auch vorausschauen auf das, was dann unter der Woche, wenn was kommt, kommt. Und werden einfach, so wie man uns kennt, von FIFA sinnlos kommentieren. Nein, wir werden natürlich einfach uns, so wie wir das hier machen, über Fußball austauschen, mit vielen Überraschungen. Es wird, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, de facto komplett anderes Fernsehen sein, als man sonst so an Shows rund um Fußball erlebt, weil wir keine Show machen werden. Wir werden einfach quatschen, dummes Zeug machen, manchmal sicherlich auch dummes Zeug quatschen. Und das Ganze wird auf Sky laufen, immer montags um 18.30 Uhr.
Wie der Lauschangriff.
Genau, im Bild.
In Bild und mit ganz klarem Fußball.
Genau, Bezug, nur Fußball. Fußball-Bundesliga.
Inhaltlich natürlich nicht auf dem Level, wie wir es hier machen.
Das kann man, wenn man nicht Florian Schmidt-Sommerfeld dabei hat, nicht. Aber wir haben immer gesagt, wir hatten ja immer, Wolfi und ich haben ja schon seit Jahren mal gesagt, die Leute fordern oft, ja, kommentiert ihr zwei mal ein Spiel zusammen, das wäre totaler Quatsch, zwei Play-by-Plays, das macht überhaupt keinen Sinn.
Na, da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
Zwei Play-by-Plays im Kommentar, nein, Flo.
Ja, das geht. Doch.
Weiß ich nicht. Aber pass auf, das ist nicht, wir
das
sind
würde
nicht bei
euch funktionieren.
Ja, aber Sky ist nicht FIFA und wir haben das schon bei FIFA. Und Leute, noch mal ganz kurz, ne, weil immer wieder Fragen kommen, FIFA ist nicht live kommentiert, das haben wir nur für Faisal Kavusi gemacht. FIFA ist eine Animation, da kommen die Sprüche zugespielt über Algorithmen, über eine sensationelle Programmierung von Freaks, die in Kanada sitzen und nichts anderes zu tun haben. Wir kommentieren das nicht live bei euch. So, und dann haben wir echt so ein paar Dinge, die wir in der Show noch machen, wo die Leute, die Fans draußen gefragt sind. Wo du, vielleicht werden irgendwann Fans auch Teil der Sendung. Plötzlich stehen Fans da im Studio, wer weiß. Ja?
Aber ist denn
übernehmen einen Job für den von Wolf oder den von mir oder sonst was.
Aber das du, wird ja wahr. Aber nee, also du bist, wann kommst du wieder aus Malle? Also
ich komme Montag? Ich komme Montag wieder und wir fangen Montag an.
Ui. Und, ja, aber wie das, nehmen wir denn den Lauschangriff auf? Kommst
ja, das
du
machen wir
rum oder soll ich
ja, zu ja, kommen, nein. Ich mache das schon. Ich komme schon direkt vom Flughafen zu dir und fahre dann direkt zu Sky und dann nehmen wir die erste Sendung auf. Die, aber wie gesagt, das wird sehr viel von Spontanität leben.
Dann
so wie
dir
Leute
noch eine saubere Hose auf.
Ja, so wie Leute über Fußball, so wie Leute über Fußball quatschen. Und wie gesagt, lasst euch überraschen. Das ist echt so ein bisschen.
Aber das wird
aus
ja
der
Wahnsinn, Buschi. Das, also da müssen wir ja darüber ein bisschen. Dann haben wir, wie gesagt, ich habe ja gesagt, was ich vorhabe. Ja,
lässt du mich denn jetzt mal ausreden
ja,
zu dem Thema?
Die NFL-Saison geht ja auch.
Ja,
los,
dann ist
übrigens,
das eben so.
Ne?
Gucke ich auch. Ich gucke alles. Gucke ich noch auf Mallorca.
Dann reden
alles
wir über Zverevs US Open-Sieg, seinen ersten Grand Slam dann am Montag. Das wird ja irre, die nächste Folge.
Ja,
wieso
jetzt mach jetzt. Ja, aber was redest du jetzt schon über die nächste Woche im Lauschangriff?
Ja,
ich bin doch noch bei Glanzparade. Glanzparade,
ja.
Das ist, glaube ich, noch gar nichts kommuniziert. Das ist das erste Mal übrigens in der Geschichte des Fernsehens, also 18.30 Uhr am 13. September bei Sky, ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte des Fernsehens, dass eine Sendung stattfindet, von der keiner weiß. Das ist so sensationell, aber mir ist gesagt worden, wir machen's. Also mir ist gesagt worden, wir machen's.
Ich werde dazu gucken und ein bisschen für euch trommeln.
So, und wir werden das über Insta laufen lassen, wir werden das über den YouTube-Kanal von Sky laufen lassen und natürlich wirklich für Sky-Abonnenten im linearen Fernsehen Montag 18.30 Uhr.
Und wie lang? Wie lang? Eine Stunde,
ich,
oder?
Ich weiß es nicht. Eine Stunde ist es, glaube ich. Roundabout eine Stunde oder 75 Minuten. Ich weiß es nicht, ob mit Werbung.
Ja, so lange höre ich dann doch nicht.
Keine Ahnung, aber wirklich total.
Wer hört sich denn bitte über eine Stunde an, wie zwei Leute über Sport reden? Also was Langweiligeres kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, nochmal, es wird nur um Fußball gehen. Ne? Die anderen Dinge werden
wir. Den Witz
wir,
hast du jetzt nicht
erklären.
Verstanden, ne?
Doch, den habe ich verstanden, aber das ist mir zu platt, so nach dem Motto, was machen wir denn hier? Nein, das ist mir zu platt, Schmieso. Das ist einfach, da gehe ich drüber weg, um dich nicht gleich wieder hinzurichten.
Okay.
Was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt mit deinem.
Von dir, denn ich möchte euch daran teilhaben lassen. Er sitzt hier oben ohne wieder, deswegen konnte ich ihm kaum in die Augen gucken.
Ach, du bist echt, weißt du, ich lobe dich.
Liebe Lauscher, danke fürs Zuhören. Schön war's. Buschi möchte an den Strand.
Ich lobe dich pausenlos und dann sowas. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Tschüss.
Danke. Ja, ja. Du bist der Beste.
Ja, ja.
Tschüss.
Gute Nacht.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff.